Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Die Zeitschrift Zeno widmet sich dem Grenzbereich von literarischer Kritik und Philosophie und sie bietet immer einen Themenschwerpunkt. In der 40. Ausgabe ist dies die Arbeit. Der erste Beitrag ist das Manuskript einer Rede, die der christliche Moralphilosoph Josef Pieper 1953 zur Eröffnung der Ruhrfestspiele gehalten hat. Sie trägt den Titel Arbeit, Freizeit, Muße. Und hier formuliert Pieper den prägnanten Satz, wir arbeiten, um Muße zu haben. Joachim Fahrland ist einer der Herausgeber von Zeno und ihn habe ich vor der Sendung gebeten, uns diesen Satz im Sinne Piepers zu erläutern.
Ja, bei Pieper heißt er ja sogar noch etwas ausführlicher, wir arbeiten, um etwas tun zu können, das nicht Arbeit ist. Und damit wendet sich Pieper als katholischer Moralphilosoph gegen eine Haltung, die er auch im Text ausdrücklich benennt, als den totalitären Arbeitsstaat. Er sieht also die Gefahr, dass seinerzeit eben schon in den 50er Jahren, den Restaurativen, dass wir uns durch die Arbeit konsumieren ließen. Und das ist vielleicht für uns besonders interessant. Damit wendet er sich auch gegen die Haltung, man könne in der Arbeit so etwas wie sein Selbst verwirklichen. Diese Haltung ist für Pieper Ausdruck einer Arbeitsideologie, eben die er dann den totalitären Arbeitsstaat nennt. Und diese Haltung gilt es gerade abzuwehren, wenn man sich selbst oder sein Selbst noch bewahren wolle.
Das andere, das was nicht Arbeit ist, definiert er einmal auch so, ex negativo, es ist nicht Erholung, Unterhaltung, Amüsement, Spiel. Kann man das, Herr Fahrland, auch sehen als vielleicht sogar posthume Kritik an unserer Gesellschaft der totalen Zerstreuung? Das waren wir ja bis vor Corona.
Ja, natürlich lädt das ein zu einer Kulturkritik an der Spaßgesellschaft, der Freizeitgesellschaft und so weiter. Die Frage ist nur immer, wie sähe dann die gesellschaftliche Alternative aus?
Eine sozialistisch klingende Kritik an der Gesellschaft, die christlich fundiert war. Wie randständig war diese Position denn 1953? Die Rede hat ja offensichtlich einige Aufmerksamkeit erregt. Sie wurde unter anderem in der Zeit abgedruckt.
Ja, und sie hat ja auch den Weg in Lesebücher gefunden. Ich selbst habe ihn ja schon während der Schulzeit kennengelernt. Aber diese Kombination aus christlicher Überzeugung und marxistischer Theorie, die ist ja nun gar nicht so selten. Ja, man findet ja Ähnliches dann auch später bei zum Beispiel Ernst Bloch. Und auch in der Theologie sind ja verschiedene Theologen, die diese Position kombiniert haben.
Jemand, bei dem man ein religiöses Fundament nicht unbedingt vermutet, ist der Soziologe Max Weber. Jetzt ist in diesem Heft auch ein Aufsatz abgedruckt des jungen Schweizer Wissenschaftlers Christoph Marti, Max Weber Homo religiosus. Das ist deswegen erstaunlich, weil man Max Weber ja meistens mit dem Paradigma der Werturteilfreiheit in Verbindung bringt. Wie lässt sich das eine mit dem anderen denn verbinden? Und vielleicht noch im Nachgang, muss man Max Weber nach diesem Aufsatz neu lesen?
Ja, dafür gibt es verschiedene Anlässe, ihn anders zu lesen. Zunächst, der Anlass ist ja, dass wir auch ein Max-Weber-Jahr haben. Max Weber ist ja vor genau 100 Jahren verstorben. Das ist so ein bisschen untergegangen in diesem Jahr angesichts von Beethoven und Hegel. Aber Gründe genug gibt es in der Tat, so wie Christian Marti das in seinem Text getan hat, Weber einmal anders zu lesen, nämlich als Kapitalismuskritiker. Was den religiösen Menschen Weber betrifft, so geht es weniger darum, ob Weber selbst jetzt persönlich eine religiöse Überzeugung geteilt habe. Er hat sich ja als religiös unmusikalisch bezeichnet und das hat man ihm dann sehr schnell ausgelegt als eine agnostische, wenn nicht atheistische Haltung. Aber Weber steht ja in der Tradition des deutschen Idealismus und da will er gerade zeigen, dass jede Haltung mit Entscheidungen verbunden ist, die letztlich auf irgendeinem Glauben beruht. Das muss kein religiöser Glaube sein, aber Entscheidungen sind letztlich an Glaubenshaltung gebunden.
Zu den unbekannten Autoren, Herr Fahrland, die es zu entdecken gilt, gehören der Volkskundler Wilhelm Heinrich Riehl und der Arbeitssoziologe Adolf Levenstein. Letzterer machte sich schon 1912 Gedanken über die Entlohnung und die Lektüre von Arbeitern. Außerdem gibt es einen Text von Andreas Rossmann. Der langjährige NRW-Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schreibt über die Verbindung von Schwerindustrie und Kultur im Ruhrgebiet. Sehen Sie diesen Ort, das Ruhrgebiet, mit seiner Vergangenheit in Kohle und Stahl, also etwas wie die Klammer zwischen diesen doch sehr disparaten Texten? Immerhin erscheint das Jahrheft ja auch im Universitätsverlag Rhein-Ruhr.
Ja, das hat sich in der Tat mehr oder weniger zufällig so ergeben. Der Anlass für Andreas Rossmanns Text, der ursprünglich eine Rede ist, war die Schließung der letzten Zeche in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2018. Und er orientiert sich ja daran, in welchem Verhältnis die Kultur im Ruhrgebiet zur Kohle gestanden habe und weiterhin steht.
Mit dieser Klammer einher geht ein stark proletarisch geprägtes Begriffsverständnis von Arbeit. Ich sag's jetzt mal ein bisschen summarisch. Nun hat sich Arbeit doch heute sehr diversifiziert und weite Teile des modernen Arbeitsalltags finden hier keinen Niederschlag. Auch nicht der große Teil der unbezahlten Arbeit, die meistens weibliche Biografien prägt, also Hausarbeit und Erziehungsarbeit. Glauben Sie, dass diese Formen der Arbeit keine klugen Texte wert sind?
Aber selbstverständlich. Und wenn Sie den Weber-Text von Christian Marti sich anschauen, dort haben Sie ja doch eine sehr scharf pointierte Kapitalismuskritik. Ebenso kann man diese Tendenz ja auch bei Josef Pieper wiederfinden. Gleichwohl sind wir als kleine Zeitschrift natürlich auch darauf angewiesen, uns bestimmte Aspekte herauszugreifen. Und die von Ihnen genannten sind ja sozusagen sogar in der tagespolitischen Diskussion, so dass wir jetzt speziell dort nicht die Gelegenheit sahen, unbedingt neue Aspekte zu formulieren, zumal wir natürlich auch angewiesen sind auf die Beiträge, die wir von unseren Autoren erhalten.
Sie selbst, Herr Fahrland, sind auch als Autor präsent mit zwei Texten. In einem leisten Sie anschließend an Josef Pieper philosophische Höchstarbeit am Begriff. Das möchte ich der Lektüre unserer Hörerinnen überlassen. In einem anderen beugen Sie sich über die akademischen und literarischen Leistungen des grünen Spitzenpolitikers Robert Habeck. In Bezug auf seine wissenschaftlichen Arbeiten zitieren Sie einige germanistische Drechselsätze und werden die Lacher ganz bestimmt auf Ihrer Seite haben. Die Frage ist nur, ob man wirklich nur dann ein guter Politiker sein kann, wenn man auch ein guter Germanist gewesen ist. Ich glaube, die Doktorarbeit von Ursula von der Leyen ist auch von betörender Schlichtheit. Das hört man jedenfalls so. Trotzdem macht sie einen guten Job. Wie sehen Sie das denn?
Ja, Frau Merkel hat ja auch gegenüber Herrn Gutenberg sozusagen den Persilschein ausgestellt, dass sie ja keinen Akademiker oder Doktoranden da angeheuert habe. Das steht jedem frei, wie man das beurteilt. Nur kann sich jeder natürlich auch in seinem Amt bewähren und da bleibt es halt abzuwarten. Zumal ja zunächst einmal die Konkurrenz innerhalb der Grünen mit Frau Baerbock ausgetragen werden muss. Ich meine, allerdings nach meinem Beitrag ist das vielleicht doch ein kleiner Punktvorsprung für Frau Baerbock.
Ein hörbar amüsierter Germanist mit Punktvergabe vom Spielfeldrand. Joachim Fahrland ist Mitherausgeber der Literaturzeitschrift Zeno und die nächste Ausgabe trägt den Titel Illusionen. Jedes Heft kostet 15 Euro und erscheint im Universitätsverlag Rhein-Ruhr.